herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Ich fange an zu lesen ab Vers 12. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten, in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie alle brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Sag mal laut Amen. Okay. Romana hat ja mit uns diesen Text auch schon auseinandergenommen und so im Hinblick auf die Verkündigung des Evangeliums mit der Bestätigung durch Zeichen und Wunder so angesehen. Aber was wir festhalten können, dass diese Zeit so ganz grundsätzlich eine unwahrscheinliche Zeit des Segens war für Jerusalem. Ja, es war eine unwahrscheinliche Zeit der Gegenwart Gottes und des Segens für die Stadt und für die Gemeinde. Und die Botschaft beginnt sich, so wie Jesus das in Apostelgeschichte 1,8 schon angekündigt hat, beginnt sich auch ja, über die Grenzen von Jerusalem hinaus zu verbreiten. Das ist ganz interessant. Das ist mir irgendwie nochmal beim Lesen so aufgefallen, weil oftmals haben wir da manchmal eine etwas andere Sicht drauf und denken so, ja, in Apostelgeschichte 11, ja, da als die Verfolgung begonnen hat, dann geht es nach Antiochia. Aber hier sehen wir schon, dass aus den umliegenden Städten und Dörfern ja, die Erweckung, die dort passiert, sich ausbreitet und zumindest Judäa ein bisschen weiter erreicht wird. Und das ist richtig cool. Und ich möchte gerne an einem Punkt, ich habe ja gesagt, ich werde ein paar Schwerpunkte setzen, ich möchte gerne bei einem Punkt aus diesem Text stehen bleiben. Das ist nämlich eine spannende Formulierung, die Lukas hier benutzt und die auch zum Beispiel in Apostelgeschichte 2 zu finden ist, aber genau hier sehr prägnant auf den Punkt gebracht wird. Folgendes steht da. Die Gemeinde wuchs ständig, Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und ihr Lieben, da liest man so drüber weg, ja. Aber, und es gibt auch sicherlich andere Übersetzungen, die es noch deutlicher machen. Eins war glasklar in diesen Tagen. Und das ist Folgendes. Zum Herrn zu gehören, ihr Lieben, bedeutet zur Gemeinde zu gehören. Und zur Gemeinde zu gehören, bedeutet zum Herrn zu gehören. Ja, das ist der Punkt, den Lukas hier in diesem Text macht. Hau mal das Statement bitte nochmal auf den Bildschirm, weil ich möchte, dass uns das vor Augen ist. Wisst ihr, Glauben, diese persönliche Entscheidung für Jesus in der damaligen Zeit, das war gleichzusetzen damit, dass sie der Gemeinde hinzugetan wurden. Das begann mit der persönlichen Entscheidung, aber es mündete immer in die Gemeinschaft der Gemeinde. Es gab nicht das Konzept von, ich entscheide mich persönlich für Jesus, so und dann, weißt du, und dann waber ich so rum und wisst ihr, und überleg mal, wo ich zur Gemeinde gehe und so weiter und so fort. Es war völlig klar, dass alle Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, zumindest in der Zeit, in dieser Zeit, von der Lukas berichtet, dass die Menschen, die sich zum Herrn gehörig fühlen, in einer persönlichen Entscheidung des Glaubens, dass sie auch zur Gemeinde gehörten. Und dass wer zur Gemeinde gehörte, auch zum Herrn gehört hat. Und wisst ihr, das war krass. Wir haben das ja auch schon auseinandergenommen. Ja, aber da war eine Furcht in der Stadt. Lass das mal auf uns wirken, was da eigentlich wirklich passiert ist. Da war eine Furcht in der Stadt vor dieser Gemeinschaft. Ja, das war, das war nicht so, dass man da hingegangen ist und gesagt, ja, ich gucke mir das jetzt mal an und so. So, weißt du, das hätte dein Leben kosten können. Haben wir gerade vorher erlebt, ja. Also da war eine unfassbare Ehrfurcht vor Gott vorhanden und eine, wie so eine Linie, weißt du, wie so eine unsichtbare Linie. Da ist die Gemeinde, das Reich des Sohnes und das Reich des Lichtes. Und da ist die Welt, das Reich der Dunkelheit. Und da war eine Linie, das trennte Gemeinde und Welt voneinander. Und du konntest darüber gehen ohne Probleme, weißt du? Aber war sehr bedeutungsvoll. Und die Menschen, die Menschen, die drinnen waren, durch ihren Glauben an Jesus Christus, die Menschen, die drin waren, das waren geisterfüllte, hingegebene, entschiedene, getaufte Jünger von Jesus Christus. Sie wurden auch benannt, ja, damals gab es das Wort Christ noch nicht. Sie wurden benannt nach dem Weg. Sie sind den Weg von Jesus gegangen. Das war ihr Leben war der Weg von Jesus. Und das war krass. Und diese Gemeinschaft, und das haben wir ja auch schon angeschaut, ich möchte es aber nochmal unterstreichen, diese Gemeinschaft war ein Stück Himmel auf Erden. Ja? So, weißt du, mitten dort in Jerusalem, in der Dunkelheit, war diese Gemeinschaft, da konnte man Himmel auf Erden schmecken. Sie teilten alles miteinander, freiwillig, nicht weil das irgendjemand gesagt hat, wir haben das angesehen. Es gab niemanden, der Not litt. Mit überschwänglicher Freude kamen sie zu den Zusammenkünften zusammen. Ja, all diese Dinge, die du lesen kannst in der Apostelgeschichte. Sehr prägnant, sehr markant, sehr einprägsam. Ich möchte uns vorlesen, Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Wisst ihr, unsere Entscheidung für Jesus ist, so wie wir das auch in diesem Text gelesen haben, auch ein Nein zum Zeitgeist. Ein Nein zur von Sünde und Satan und der Welt geprägten Kultur. Und wir versuchen, glaube ich, manchmal so in unserer westlich geprägten Welt irgendwie das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Und diese Linie verschwimmt. Die Zugehörigkeit zur Gemeinde verschwimmt. Den Stellenwert, den Gemeinde und die Beziehung zu Jesus, die in der Gemeinde ausgedrückt wird, weißt du, das verschwimmt. Und auf einmal ist die Klarheit der Gemeinde auch nicht mehr so vorhanden in der Welt. Aber da ist eine Linie. Ob wir sie sehen und leben und gezogen haben in unserem Leben oder nicht, diese Linie existiert. Weil das Wort war es, er hat dich aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und nun lebst du, nicht mehr lebst du unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Da ist eine Linie, ihr Lieben. Und das ist spannend. Und meine Frage, was löst es bei euch aus? Ich hoffe, es löst keinen Druck aus, okay? Ja, dass ihr sagt, oh nein, wir machen das alles falsch. Oder irgendwie, nein, bitte nicht. Aber ich finde es wichtig, dass wir darüber nachdenken, ja, und dass wir dieses biblische Narrativ uns vor Augen führen und einfach schauen, okay, Jesus, wo stehen wir denn da? Und lass uns doch dafür beten, dass wir da hinkommen. Weil wir sehen uns, glaube ich, alle nach dieser kraftvollen Gemeinde hier in Altona, oder? Und nicht nur hier, sondern in allen Gemeinden um uns herum. Okay, lass uns weitergehen. Der nächste Abschnitt. Diese Geschehnisse weckten den Neid der Hohepriester und seiner ganzen Gefolgschaft der Partei der Sadduzäer. Und sie beschlossen, nicht länger untätig zuzusehen. Neid. Lukas stellt uns hier, und das finde ich total spannend, er stellt uns hier Neid als eines der tiefen Motive für Verfolgung dar. Finde ich ziemlich spannend. Ja, eine Gemeinde, die so drauf ist, weißt du, die so, in der Gott so präsent ist, die weckt den Neid der geistlichen Elite, der bestehenden Kultur. Und das wird man natürlich so nicht zugeben. Also die Hohepriester haben das natürlich nicht gesagt, wir wollen das auch erleben und warum, weißt du, so überhaupt gar nicht, sondern die haben das ja ganz anders ausgedrückt. Und eigentlich ist es aber, weißt du, ich glaube, da steckt so ein tiefes Verlangen eigentlich nach dem, was irgendwie in der Gemeinde passiert, steckt eigentlich auch dahinter. Aber was wir festhalten können, ihr Lieben, bei diesem Punkt Neid ist, eine Gemeinde, die nicht missionarisch ist, eine Gemeinde, in der Jesus nicht im Zentrum steht, eine Gemeinde, in der die mit sich selbst zerstritten ist, die wird auch keinen Neid erwecken. Das ist ganz einfach. Aber eine Gemeinde, in der Jesus im Zentrum steht und erlebbar ist, eine Gemeinde, die sich gegenseitig innig liebt, in der Freude über die Maßen zu finden ist in der Gemeinschaft, in der Zeichen und Wunder passieren. Leute, so eine Gemeinde wird auch in unserer Kultur mit Gegenwehr rechnen müssen. Das ist einfach automatisch, das wird einfach passieren. Und weißt du, in der Gemeinde in Jerusalem kann man festhalten, all den Segen, den sie erlebt haben, all das Gute, das sie erlebt haben, all die Zeichen und Wunder und all das, weißt du, das hat einen ganz schönen Preis gekostet. Und das beginnt sich zu entfalten an diesem Punkt. Und meine Frage daran ist, auch so ein Stück weit auch an uns, so diese Bereitschaft zu haben, für Jesus zu leben, für Jesus zu gehen, wirklich alles für ihn zu geben. Und weißt du, drückt die sich auch darin aus, dass wir bereit sind, einen Preis zu bezahlen? So wie das die Apostel, wie wir später noch lesen werden, wie sie bereit waren dazu. Und weißt du, das eine ist, an einem Punkt die Bereitschaft für Jesus zu leiden zu haben. Das andere ist unser Alltag. Und meine Frage ist, weißt du, wirst du morgens irgendwann aufwachen und sagen, ja, heute, wenn ich heute für irgendwie, also Gott möge dir die Kraft geben, wenn der Tag heute ist oder morgen, weißt du, dass du Verfolgung und Leid erlebst und möglicherweise für den Herrn stirbst, dann ist das das eine. Und ich glaube, da ist auch eine besondere Kraft drin. Aber das andere ist, Tag ein und Tag aus für Jesus zu leben. Weißt du, und dass diese Bereitschaft, auch einen Preis zu kultivieren in unserem eigenen Leben, weil Jesus uns so präsent ist und so vor Augen ist. Und deswegen, glaube ich, ist es oftmals eher so, gerade in unserer Kultur, weißt du, wie drückt sich das aus, wenn wir keine Verfolgung erleben? Sind wir bereit, den Preis zu bezahlen? Sind wir bereit, Zeit zu opfern? Sind wir bereit, Ressourcen zu geben? Sind wir bereit, weißt du, sind wir bereit zu investieren, auch vielleicht über die Maßen, auch wenn die Familie vielleicht einen Preis zahlen muss, wenn der Ehepartner einen Preis zahlen muss, wenn man selber vielleicht einen Preis zahlen muss, sind wir bereit dafür? Weißt du, Segen wird immer einen Preis kosten. Und die Frage ist, wo fangen wir an damit? Kann das heute auch schon anfangen, dass wir bereit sind, okay, ich bin bereit, einen Preis zu bezahlen? Und ich glaube, wenn wir so einen Lifestyle kultivieren in unserem Leben, dann, wenn der Tag kommen wird, dann ist es gar keine Frage, ob man irgendwie, also dann braucht man da gar keine Angst für haben oder so, weißt du, sondern es ist völlig klar. Für mich ist es offensichtlich, dass die Haltung der Apostel im Gefängnis, wie wir gleich sehen werden, aber auch die Bereitschaft für Jesus zu leiden, das war fast wie selbstverständlich, weil sie das sowieso Tag ein, Tag ausgelebt haben. Okay, zurück zum Hohen Rat. Der Hohe Rat ist erfüllt von Neid und Eifersucht und andere Motive, die sich da so richtig mischen mit Neid und mit Eifersucht, die dann dazu geführt haben, dass sie am liebsten die Apostel töten wollen würden, sind natürlich auch Machtbestreben, sind Vergleiche, sind Gier, sind, weißt du, da gibt es noch so eine ganz andere Palette an anderen Motiven, die sich in diesem Neid letztendlich auch mit ausdrücken. Es ging auf jeden Fall nicht so sehr darum, dass man irgendwie so eine fachliche und sachliche Auseinandersetzung, ob Jesus der Messias ist, weißt du, und dann irgendwie mit so einem offenen Diskurs miteinander ins Gespräch kommt und am Ende des Tages dann ja mit guten Argumenten austauscht und dann dabei rauskommt, ja, okay, jetzt sind wir alle Friede, Freude, sondern da vermischten sich sehr tiefe, sehr dunkle Motive. Und ich möchte einfach einen Punkt draus machen, weißt du, weil weil das ist jetzt natürlich beim Hohen Rat so, aber ich glaube, dass Neid, Vergleiche, das Gefühl zu kurz zu kommen, möglicherweise, den eigenen Plan umsetzen zu müssen, weil man irgendwie immer Recht haben muss, zu kontrollieren und so weiter, dass es nicht nur Probleme sind, die da draußen sind, sondern genauso, also bei uns in der Q natürlich nicht, vielleicht in anderen Gemeinden, aber dass es auch Probleme sind, mit denen wir als Christen kämpfen. Und die Folge davon ist immer, dass wir abschneiden und ist, dass wir diesen offenen Diskurs miteinander verlieren. Ja, das war mit dem Hohen Rat nicht möglich. Der Hohe Rat war furious. Ja, sie waren aufgebracht. Mit ihnen konnte man nicht mehr sprechen, weil dieses Neidmotiv sie total verblendet hat. Und meine Frage an uns ist auch, weißt du, ey, Christen können ganz schön bitter sein. Und Bitterkeit, ja, weil man möglicherweise neidisch ist, sich vergleicht, in Eifersucht lebt, weil man immer um alles in der Welt, alles kontrollieren muss und so weiter. Weißt du, das dämpft das Wirken des Heiligen Geistes unter uns total. Und deswegen möchte ich uns fragen, und das ist eine Frage an dich persönlich, ja, mal wegzuschauen vom Hohen Rat, der dann in Verfolgung ausbricht, aber das mal zuzulassen. Wo in meinem Leben habe ich möglicherweise auch mit Kontrolle, mit Eifersucht, mit vielleicht sogar mit geistlicher Eifersucht zu tun, mit Vergleichen, wo ich immer schlecht abschneide und deswegen irgendwie versuche, doch mich zu profilieren. Weißt du, das Ergebnis davon, das ist sehr sichtbar bei dem Hohen Rat. Das Ergebnis davon war, wir wollen sie töten. Aber weißt du, wenn das in unserem Leben um sich wuchert, in unserem Fleisch, dann führt das auch dazu. Und deswegen meine Frage an dich, wo hast du mit Neid, mit Vergleichen, mit Unsicherheit, Machtbestreben, Kontrolle. Wo hast du damit zu kämpfen? Vielleicht auch mit deinem Selbstwert. Setzt du dich mit diesen tiefen Motiven auseinander? Wo vertraust du Gott nicht genug? Wo reicht Gott nicht aus, sodass du es dann doch irgendwie immer allen zeigen musst? Ich finde das einen wichtigen Punkt, weil oftmals ist es dann so, ja, die Verfolger der Gemeinde und weißt du, und dann kommt das von so einer erhöhten Stellung herab. Aber wir sind kein Stück besser. Sind wir nicht. Aber wir haben Jesus, wir sind besser dran. Okay? Sie ließen die Apostel festnehmen und in das städtische Gefängnis bringen. Doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Türen des Gefängnisses und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, befahl er ihnen, tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. Die Apostel befolgten die Anweisungen des Engels. Gleich bei Tagesanbruch gingen sie in den Tempel und begannen, die Menschen dort zu lehren. Die Apostel standen vor dem Hohen Rat und weißt du, dieser Hohe Rat, das sind die angesehensten Leute. Ich habe das schon mal den Vergleich gezogen. Das sind die angesehensten Leute im damaligen Israel. Es war die Elite schlechthin. Das ist so, als würdest du vor die Senatoren und, ja, und die Bürgerschaft im Rathaus geschleppt werden. So, und dort irgendwie mit Anklage konfrontiert. Alle im super Anzug und so. So richtig von oben nach unten. Und weißt du, die Apostel, die spüren am eigenen Leib ganz persönlich, zutiefst persönlich auf einmal diese Gegenwehr und werden ins Gefängnis geschmissen. Und es ist irgendwie, weißt du, es ist irgendwie spannend, weißt du, weil man könnte denken, ja, wir haben hier diesen Segen und wir suchen doch als Gemeinde das Beste für die Stadt und sie verstehen gar nicht, wer wir sind und was wir eigentlich wollen, ja, und jetzt werfen sie uns noch ins Gefängnis. Weißt du, so, das war nicht die Haltung der Apostel, ihr Lieben. Weißt du, Sie wurden ins Gefängnis geschmissen. Ein Engel des Herrn öffnet die Türen. Und kann es sein, ich mache den Punkt jetzt etwas schneller, aber kann es sein, dass wir auch manchmal im Gefängnis sitzen? Ja, weil wir vielleicht sogar, und das ist der Punkt, glaubensvolle Entscheidungen getroffen haben. Entscheidungen getroffen haben für Jesus, für das Reich Gottes, für dafür, dass das Evangelium sich verbreitet. Und am nächsten Tag finden wir uns auf einmal in einem Gefängnis wieder. Und auf einmal zahlen wir einen Preis, der für uns, oder Umstände verändern sich oder so, und zahlen wir einen Preis, der für uns fast unerträglich ist zu tragen. Weiß nicht, ob du das kennst. Die besten Intentionen für das Reich Gottes und auf einmal findest du dich in so einem Gefängnis wieder. Vielleicht sogar Träume und Prophetien erlebt und alle haben dich bestätigt und haben gesagt, komm, hey, geh für Jesus und so. Und dann hast du Wunder erlebt auf dem Weg und so weiter. Und du wächst im Glauben und auf einmal aus dem heiteren Himmel, so wie die Apostel, gedemütigt und ins Gefängnis geworfen. Und meine Frage ist, was ist die Haltung? Was ist deine Haltung, wenn du im Gefängnis bist? Ist deine Haltung Mangeldenken? Ah, Gott, du reichst doch nicht aus. Ja, wie konntest du das zulassen? Ja, Jesus, du bist so weit weg. Warum hast du da? Ich wollte doch nur das Beste für dich und so weiter. Ich habe kein Geld, obwohl ich Jesus folge. Vielleicht hast du mit Krankheit zu tun, obwohl du ihm folgst. Vielleicht verkümmern Beziehungen zu deiner Familie und du denkst dir, Mann, ich bin doch für Jesus unterwegs. Vielleicht leidet deine Ehe und du denkst dir, Mann, ich bin doch für Jesus unterwegs. Vielleicht verändern sich Umstände um dich herum. Was auch immer das Gefängnis ist, was möglicherweise in deinem Leben ist, das kann so eine Spirale von Mangel in unserem Leben hervorrufen. Und das ist zutiefst geboren aus dieser weisen Mentalität. Ja, nicht zu wissen, wer wirklich dein Vater ist und wie er für dich ist und wie er dich aus dem Gefängnis befreien möchte und wird. Gott, du reichst nicht aus, du hast keinen Plan, du meinst es doch nicht gut und so weiter. Und ich möchte einen Punkt festhalten. Wenn du im Gefängnis bist oder wenn du in der Krise bist, dann hat das nicht unbedingt etwas mit deiner Schuld, mit deiner Sünde oder irgendwas anderem zu tun. Es kann sein, dass du Jesus nachfolgst und dann kommt das auf einmal trotzdem. Jetzt sag mal Amen. Und es kann sein, dass Gott seine Hand auf einmal von dir nimmt und die intensive Zeit, die du mit ihm hattest, auf einmal nicht mehr so intensiv ist und sich alles total verändert. Wir haben gerade in unserer Montagsgruppe einen Vers gehabt und ich hatte das Vorrecht, diesen Vers predigen zu dürfen und der ist richtig, André, bei mir hängen geblieben. Ich habe da viel noch danach drüber nachgedacht. Und da im Markus-Evangelium, was wir durchgehen in unserer Montagsgruppe, in Kapitel 9, Vers 49, da steht Folgendes. Jesus sagt es. Jeder muss mit Feuer gesalzen werden. An die Bibel-Nerds unter euch. Habt ihr den Vers schon mal gelesen? Markus 9, 49. Jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Leute, und da gibt es verschiedene Auslegungen drüber und so, aber weißt du, der Punkt ist, Feuer, Gefängnis, Prüfungen, Leid, das wir auch erleben, weißt du, was das ist? Wenn du mit Jesus hindurchgehst, im Glauben hindurchgehst, weißt du, nicht in die Waisenmentalität verfällst und sagst, Gott, du bist, alles ist schlimm und jetzt will ich auch nicht mehr und drehst dich um, weißt du? Ey, das sorgt dafür, es ruft Salzigkeit in deinem Leben hervor. Und Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Was ist, wenn das Salz nicht mehr salzig ist? Und manchmal benutzt Gott Prüfungen und Krisen und Gefängnisse, was auch immer das für dich ist. Und er schaut, kannst du mir dennoch vertrauen? Gehst du mit Glauben durch diese Situation hindurch. Weil mein Plan für dich ist, dass du salzig bist für diese Welt. Was ist deine Haltung, wenn du in der Krise bist? Wenn du im Gefängnis bist? Wenn die Umstände sich verändern, obwohl du Jesus nachfolgst? Was ist deine Haltung? Wirst du ein Weise sein oder wirst du ein Sohn sein? Wirst du wissen, auch wenn nichts danach aussieht, dass der Herr einen Tisch deckt im Angesicht deiner Feinde? Dass er mit dir durch das Tal des Todesschattens geht. wirst du das wissen und wirst du dich daran festhalten und festbeißen. Egal, was die Wunder und Erfahrungen der Vergangenheit vielleicht gesagt haben, wenn dein Jetzt so aussieht. Weil Gott möchte eine Salzigkeit in deinem Leben hervorrufen. Und das Wort sagt, in 1. Korinther 10, er wird einen Ausweg schaffen. Vielleicht siehst du den Engel noch nicht, aber der Engel steht schon an der Tür. Und zum richtigen Zeitpunkt wird er einfach die Türen aufmachen. Gott schafft einen Ausweg. Spannend in diesem Text ist, der Engel sagt den Aposteln, geht und verkündigt das Evangelium. Und sie machen das und haben dieses Wunder mit dem Engel erlebt. Und das Nächste, was passiert, ist, dass sie ausgepeitscht werden. Ich spoiler jetzt den Text kurz. Ja, hä? Aber achte mal auf die Einstellung dieser Apostel. Mit Feuer gesalzen, ihr Lieben. Und meine Frage an uns ist, wenn wir durch Krisen gehen, wenn die Umstände nicht mehr so sind, wie wir es gewohnt waren in unseren Hochzeiten, in unseren Frühlingszeiten mit dem Herrn, in welcher Haltung werden wir da durchgehen? Werden wir in Waisenmentalität verfallen oder werden wir in unserer Identität als Söhne und Töchter des Allmächtigen erwarten, dass er zum richtigen Zeitpunkt, wenn er es möchte, zu seiner Ehre ein Engel die Türen des Gefängnisses aufschließen wird. Weil er hat dich nicht verlassen. Er sieht ganz genau, was in deinem Leben passiert. Und ich möchte gerne diese Predigt abschließen mit einem Gebet für dich. Ich möchte gerne, dass wir einmal die Augen schließen miteinander, so vor Gott. Und ich möchte einfach für dich beten, wenn du im Gefängnis bist, wenn das jetzt gerade die Phase ist, in der du dich befindest. Herr, wir erheben deinen heiligen Namen, der über allen Namen steht. Herr, auch wenn wir im Gefängnis sind oder manche von uns gerade im Gefängnis sind, und Jesus, ich bete, dass dein Heiliger Geist uns ermutigt und uns erinnert daran, wer wir sind, auch wenn wir im Gefängnis sind. Dass wir Söhne und Töchter sind. Und dass du uns das bestätigst. Und dass du uns bestätigst, dass du eingreifen wirst. Und dass du uns ermutigst. Und dass du uns hilfst, Herr, dein Wort uns darin fest zu verankern, Herr, wenn es gerade eine Zeit der Krise in unserem Leben ist. Und wir danken dir, Herr, dass wir dir heute sagen dürfen, Herr, wir vertrauen dir, weil du wirst einen Ausweg schaffen. Herr, und du wirst dafür sorgen, dass wir nicht untergehen, sondern du schaffst einen Ausweg. Der Engel ist schon auf dem Weg. Und ich bete darum, Herr, dass egal wie lange die Krise dauert, egal wie lange die Sonne vielleicht auf uns rauf brennt und uns verbrennt, auch wenn deine Hand manchmal fern ist und du deine Hand von unserem Leben genommen hast, Herr, ich bete, dass wir Glaubende sind. Herr, Glaubende, die nicht auf das Schauen, auf ihre Gefühle, auf ihre Umstände oder auf die Erfahrungen der Vergangenheit bauen, sondern dass wir mit Augen des Glaubens auf dich schauen, Herr. Und festhalten an dir. Und ich bete für meine Geschwister. Und ich bete, Herr, dass du sie ermutigst. Und dass du sie zurüstest durch dein Wort. Herr, wirklich festzuhalten an dir und festzustehen. Darin, wer sie sind. Und Herr, so danken wir dir für dein Wort. Wir danken dir, Jesus, dass wir da drin echt einen Spiegel haben. Und ich bete darum, dass, Herr, genau das, was du heute setzen und sagen möchtest, dass das bleibt und dass du all das nimmst, was gerade nicht von dir kam. Und Herr, ich bete, dass du unsere Herzen prüfst und füllst mit dir selbst. Herr, wir wollen dir heute sagen, dass wir dir folgen wollen, dass du der Herr bist über unser Leben, dass dir unser Leben gehört. Und wir danken dir für die Kiu, Herr, für das, was du tust unter uns. Und wir wollen beten noch einmal mehr. Dein Reich komme und dein Wille geschehe in unserem Leben. Amen.